Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Und wir sind heute im Gespräch mit Dr. Mariam Abutaya. Sie ist praktizierende Nephrologin und zusätzlich unter anderem in der Kommission Niere und Frau in der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie organisiert. Wie wir möchte sie die Sichtbarkeit von Frauen in der Nephrologie steigern. Und dann sage ich schon mal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch unseren Zuhörerinnen noch mal ein bisschen genauer vor.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese einleitenden Worte. Ich bin seit 2005 in Bielefeld am Evangelischen Klinikum. Hier gibt es eine sehr, sehr große nephrologische Abteilung, die zwei Vorgänger von mir aufgebaut haben und die ich seit 2015 als leitende Ärztin dieses Bereiches leite. Wir haben zeitgleich ein ambulantes Dialysezentrum mit einer Institutsambulanz, wo ich neben der Krankenhausnephrologie auch ambulante Dialysepatienten und transplantierte Patienten betreue. Zusammen mit meinem Team, ich habe 3 Oberärzte und 9 Assistenten und Assistentinnen, betreuen wir hier im Raum Bielefeld das ist die einzige nephrologische Abteilung und dementsprechend nephrologische Patientinnen und auch allgemein internistische Patienten und Innen.
Okay, danke. Das zeigt schon mal ganz gut, was Sie so täglich sehen. Vielleicht können Sie noch ein bisschen beschreiben, wie Sie da hingekommen sind, wo Sie jetzt aktuell sind und ob es irgendwelche Wegbereiter gab, die Sie besonders geprägt haben.
Studiert habe ich an der Ruhr-Universität Bochum und bin dann in das damals noch vorhandene AEP gegangen, Arzt im Praktikum, war dort in Kassel am Marienhospital und hatte dort einen sehr engagierten Oberarzt, der es immer als Herausforderung gesehen hat, nephrologische Patienten zu therapieren, obwohl er selber kein Nephrologe geworden ist, sondern Kardiologe. Interessanterweise, und der hat mir damals einfach die schönen Seiten der Nephrologie gezeigt und wir hatten da keine Dialyse am Haus, aber wir hatten trotzdem immer wieder mal Dialysepatienten und auch chronisch nierenkranke Patienten zu betreuen und das hat damals so den ersten Antrieb gegeben, diese Patienten so ein bisschen genauer zu betrachten und eigentlich hatte ich nach dem Studium Kardiologin werden wollen und bin dann tatsächlich durch diesen Oberarzt in Kassel doch in Richtung Nephrologie gedrängt worden und bin dann da ja auch am Ende gelandet. Ich habe dann von Kassel aus den Weg nach Coesfeld gesucht. Auch da gab es keine Nephrologie am Haus, aber wir hatten eine nephrologische Praxis. Und damals habe ich beschlossen, da wir regelmäßig als Notfallteam in der Dialyse gewesen sind, dass es doch andere Wege geben muss, als jedes Mal den Notfallknopf zu drücken und habe mich dann entschieden, nach Passau zu gehen, wo ich explizit Nephrologie gemacht habe und gelernt habe, da entsprechend unsere Patienten gut zu betreuen und zwar vor der Dialyse, an der Dialyse und bis hin in die Transplantation. Und ich habe dann, nachdem ich in Passau gewesen bin, einmal den Weg gesucht in eine nephrologische Praxis. Bin dort 13 Monate gewesen und habe dabei festgestellt, dass mir doch das Krankenhaus und das Teamwork und auch die Intensivmedizin sehr fehlen, sodass ich von dort aus nach diesen 13 Monaten wieder zurück ans Krankenhaus gegangen bin, hierher nach Bielefeld, zunächst als Oberärztin und dann eben als Abteilungsleitung. Ich habe hier dann noch die Weiterbildung Intensivmedizin auch angeschlossen, weil die tatsächlich für unsere Patienten ja sehr, sehr wichtig ist. Ja, und bin dann jetzt sozusagen hier gelandet. Ich bin noch ein guter alter Internist in Anführungsstrichen. Also ich habe die ganze lange Weiterbildungszeit zum Internisten gemacht, mit allem, was dazu gehört. Ich sage immer, ich habe wirklich jede Untersuchung und jedes Gutachten gemacht, was damals gefordert wurde und habe dementsprechend eine sehr, sehr breite Ausbildung genossen und lege da auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass das bei meinen Mitarbeitern ganz genauso ist. Und habe da dann eben die Nephrologie drauf gemacht und letztendlich auch die Intensivmedizin.
Ja, also Ein Vollblutkliniker-Weg, könnte man sagen. Ja, das ist ja gar nicht mehr so häufig in den Führungspositionen, dass jemand sozusagen wirklich durch alle Facetten der Ausbildung gegangen ist und sogar noch so den Aspekt der ambulanten Tätigkeit mitbekommen hat. Wenn man Sie jetzt so fragen würde, was Sie besonders gerne machen heute an Ihrer Arbeit, was würden Sie denn da benennen?
Das ist gar nicht so einfach, weil ich mache tatsächlich die ambulante Medizin super gerne. Das macht mir total viel Spaß. Aber ich bin eben auch sehr gerne in der Klinik und suche da den besonderen Fall und versuche, unsere Patienten optimal zu betreuen und auch rauszufinden, was die haben. Ja, für mich ist es immer noch ganz wichtig, vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gestellt, also auch rauszufinden, was unsere Patienten haben, ja, und so ein bisschen Dr. House mäßiges Suchen nach Erkrankungen, Krankheitsbildern, sowas, das ist das, was durchaus ein Steckenpferd von mir ist. Aber eben allgemein die Arbeit mit meinen Patienten, ja, das sind ja Patienten, die wir häufig über viele, viele Jahre begleiten, betreuen, ja, diese Patienten, gerade auch chronische Dialysepatienten, die verbringen so viel Zeit bei uns und mit uns, dass wir ja fast Familienersatz sind für die. Ja, die verbringen oftmals mehr Zeit mit uns als mit ihren eigenen Familien, wenn sie nebenher noch berufstätig sind. Ja, und dadurch entsteht eine enorme Arzt-Patienten-Bindung und das ist das, was ich wirklich an meinem Beruf liebe. Ja, das ist extrem wichtig für mich.
Ja, danke, das zeigt schon mal sehr gut zwei Spezialitäten. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, was das Besondere in der Nephrologie ist. Gab es für Sie denn auch, Sie haben von dem Oberarzt schon berichtet, auch ein weibliches Vorbild? Oder kommt das jetzt erst? Wie können Sie das einschätzen?
Als Jugendliche habe ich total gerne Biografien gelesen. Und eine der allerersten Biografien, die ich gelesen habe, war von der Ärztin Dorothea Christiana Erxleben. Das ist eine der ersten Ärztinnen, die es hier in Deutschland gegeben hat. Die hat roundabout 1700 gelebt und hat es geschafft, sich durchzusetzen, zu studieren, ihren Doktortitel in der Medizin zu erwerben. Und das fand ich unglaublich bewundernswert. Und bei mir war es wirklich so, dass ich ganz frühzeitig schon beschlossen habe, Arzt zu werden. Ich komme aus einer Arztfamilie, mein Vater ist auch ärztlicher Kollege. Meine ganzen Geschwister sind Ärzte, wobei ich die Älteste von uns bin. Und sagen wir, wir können nichts anderes außer Medizin, beruflich gesehen. Aber ich habe das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Und es war für mich nie irgendwie was anderes vorstellbar. Während meiner Aus- und Weiterbildungszeit gab es keine Ärztin, die richtig hängen geblieben ist und deswegen als Vorbild dienen könnte. Als ich dann in meine Oberarztposition kam und dann letztendlich auch sehr viel mehr nephrologisch unterwegs gewesen bin, ob das jetzt Kongresse gewesen sind und solche Sachen, ja, da kamen dann natürlich solche Leuchtturmfiguren, sage ich jetzt mal, wie Frau Professor Erlei oder Frau Professor Haubitz dazu, ja, die ja auch alle Chefärztinnenpositionen einnehmen. Ja, und die ich doch sehr bewundert habe, sich zu einer noch anderen Zeit in der Männerwelt durchgesetzt zu haben. Insofern, ja, jetzt gibt es diese Vorbilder, aber als ich so immer mehr in Richtung Medizin kam, war das tatsächlich noch nicht so. Und da habe ich mir dann immer solche Leute herausgeholt, wie eben Frau Dr. Erxleben und diese Biografie von ihr.
Spannend. Ja, also erst noch eine historische Figur. Vielleicht ändert sich das ja noch ein bisschen und genau, wir können das ein bisschen positiv mit beeinflussen. Was denken Sie denn, wird sich noch für junge Ärztinnen in der nächsten Zeit überhaupt ja besonders verändern oder welche Entwicklung wird junge Ärztinnen besonders beschäftigen in den nächsten Jahren?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Medizin ist, die wird in der Zukunft weiblich. Sie ist in assistenzärztlichen Bereichen schon sehr weiblich, aber wir haben immer noch sehr hierarchische, männerlastige Führungsetagen. Und das wird noch sehr viel Zeit brauchen, sich da als Frau auch durchzusetzen und entsprechend wahrgenommen zu werden. Das ist schon leider immer noch ein großes Problem, weil, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber da kommt die ganze Familienplanung und all sowas dazu und dazwischen, da kommen Schwangerschaften dazu, da kommt Mutterschutz und Elternzeit dazu und das wird häufig leider von den männlichen Kollegen noch recht, will ich sagen, negativ gesehen, aber lästig. Ja, da fällt dann jemand aus, da kann man keine Dienste mehr machen, da müssen wir aufgrund unseres Patientengutes die Kollegin nach Hause schicken mit einem Berufsverbot oder sonst irgendwie was, wenn da zum Beispiel CNV-Titer negativ sind, all solche Sachen. Und das ist schon, glaube ich, immer noch hinderlich und da müssen Lösungen für gesucht und gefunden werden. Ich habe viele weibliche Mitarbeiterinnen, wir haben auch einiges an Kindern hier bei uns bekommen und das hat auch immer gut funktioniert, aber die Zeit muss sich deutlich verändern.
Ja, sonst haben wir auch irgendwann keine Führungsetage mehr. Ja? Also wenn 80% der StudentInnen weiblich sind, geht es sonst halt irgendwann aus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja?
Ja, man muss ja auch gucken, wie viele von diesen weiblichen AssistentInnen sind in der nächsten Stufe OberärztInnen. Das sind immer noch weniger, das sind immer noch meistens Männer, obwohl in der Ebene, das sind ja die, die dann so 35, 40 sind. Ja, da sind immer noch mehr Männer. Ja, und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie sich das nicht unbedingt zutrauen oder so. Man bietet denen das gar nicht erst an. Und das ist schwierig, da muss ein generelles Umdenken tatsächlich stattfinden. Ja, viele der Chefärzte, die heute da sind, sind noch in einer Zeit erzogen worden und groß geworden, wo Schwangerschaft und Elternzeit ein Totschlagargument war für Karriere. Für Männer übrigens auch. Ja, ich habe auch Familienväter bei mir im Team, die selbstverständlich ihre Elternzeit nehmen. Das unterstütze ich auch nachhaltig, weil ich weiß, wie viel wir arbeiten und die Kinder sind so schnell groß. Ja, und dann hat man alles Mögliche verpasst und dann fragt sich im Endeffekt, ich habe mein Kind gar nicht aufwachsen sehen. Und das soll nicht so sein und deswegen müssen sich Arbeitszeitmodelle ändern. Deswegen muss ich auch grundsätzlich die Entscheidung für ein familiär umsetzbares Arbeitszeitmodell, das muss machbar sein. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das machbar ist. Man braucht nur wirklich die Möglichkeit oder man muss seinen Gedankenhorizont erweitern, damit neue Dienstmodelle entstehen können und so weiter. Ich darf nicht an dem, das war immer schon gut, also machen wir das weiter hängen bleiben. Und da sind wir leider heute noch.
Ja, bevor wir nochmal in die eigene Thematik weitergehen, mich würde nochmal interessieren, was macht man denn, wenn man so eine Leitungsposition hat? Sie haben ja auch Familie, soweit ich das weiß. Was machen Sie denn am liebsten in Ihrer Freizeit? Wie entspannen Sie denn?
Ich bin gerne auf dem Fahrrad unterwegs. Ich bin Mountainbiker. Im Winter ist Skiurlaub angesagt. Ansonsten gerne im Garten und graben um Buddeln und Pflanzen und all solche Sachen. Das ist schon immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Oder einfach mal nachmittags spontan in den Zoo gehen. Ja, wir haben hier in Bielefeld die Möglichkeit, auch umsonst da reinzukommen. Das ist ein Tierpark, der steht allen Leuten offen. Ja, unsere Wohnung ist direkt gegenüber von einem Park. Da ist eine wunderschöne Parkanlage, da kann man auch gut hingehen. Also es gibt schon alle möglichen Sachen, die man machen kann. Lesen und was ich auch, wenn ich Zeit habe, in meiner Freizeit mache, das kann ich Ihnen jetzt gerade einmal reinhängen. Ja, das sind Fälle für den medizinischen Nachwuchs, die wir entwickeln und fertig machen. Da haben wir die nephrologischen Fälle bearbeitet und dafür zu sorgen, dass die Liebe zur Nephrologie in dem einen oder anderen geweckt wird, indem man einfach mal ein paar besondere Fälle präsentiert. Das mache ich eben auch noch in meiner Freizeit.
Hört sich sehr gut an, auf alle Fälle sportlich, leuchtendes Vorbild für unsere Patienten und für die Zuhörer, die es jetzt nicht gesehen haben, es war gerade der Internist, wo eben diese Fälle präsentiert werden von Frau Dr. Abutayer, wird der jetzt auch in innere Medizin umbenannt, so viel zur Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und Frau Abutaya, Sie haben ja in Ihrer klinischen Tätigkeit und in Ihren zusätzlichen Aufgabengebieten viel Einblicke, wie Frauen in der Nephrologie arbeiten und wo es eventuell noch Verbesserungspotenzial gibt. Wir haben Sie jetzt heute eingeladen, weil wir gerne mit Ihnen über die unserer Meinung nach vielseitigen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen in der Nephrologie sprechen möchten. Vielleicht können Sie uns einen Eindruck vermitteln, warum gerade die Nephrologie so viele Perspektiven für Frauen parat hält.
Wir haben ja in der Nephrologie den großen Vorteil, dass wir sowohl ambulant als auch stationär tätig sein können. In egal welchen Bereichen, sowohl ambulant als auch stationär, ist es durchaus möglich, gleitende Arbeitszeiten hinzubekommen, dass die Frauen die Kinder vorher in die Schule, in den Kindergarten und sonst irgendwo bringen können. Ja, oder auch pünktlich nachmittags abholen können. Wir haben vielfach gerade in der ambulanten Medizin die Möglichkeit geschaffen für Home-Arbeitsplätze, dass man sich beispielsweise, wenn die Kinder abends ins Bett gegangen sind, nochmal an den Computer setzen kann, um das eine oder andere abzuarbeiten und wegzuarbeiten. Ich habe Teilzeitmodelle bei mir in der Klinik integriert, sowohl in den Schichten, in der Dialyse als auch so für die Kolleginnen, die nicht in der Dialyse tätig sind, sodass wir da die Arbeitszeiten absolut flexibel gestalten und ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sowohl in assistenzärztlicher als auch in oberärztlicher Position die Arbeitszeiten an das Familienleben anzupassen. Und das funktioniert hervorragend. Das ist also überhaupt gar kein Problem, sowohl eben ambulant als auch stationär. Wir sind extrem flexibel diesbezüglich auch, in dem Fall hier bei uns am Haus. Ja, mein Gott, ein Kind ist immer mal krank. Ja, und dann gibt es irgendwas vorher einen Anruf. Und bei uns im Haus ist es dann so üblich, dass wir dann eben die Arbeit mit übernehmen und schauen, dass sie in der Rücke freigehalten wird, dass sie ihre Familien versorgen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in vielen anderen Kliniken ganz genau so gehandhabt wird.
Ja, also ganz klar, hohe Flexibilität. Ich denke, das ist auch ganz generell natürlich für alle Arbeitgeber für die Zukunft wegweisend. Sehen Sie selber, wenn wir jetzt nochmal, wir haben ja schon gehört, Sie waren ja auch im ambulanten Bereich Praxis sogar auch mal ein paar Monate, jetzt mehr Klinik mit dem ganzen Spektrum. Sehen Sie da wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Feldern? Also sprich, ist es in der Klinik oder in der Praxis einfacher oder schwerer, oder würden Sie sagen, das ist eigentlich, das gilt über das ganze Spektrum hinweg und die Möglichkeit, sich für Frauen da entsprechend beruflich zu betätigen und beizutragen und aktiv zu sein, das ist eigentlich relativ gleich in beiden Feldern vertreten und attraktiv?
Also aus meiner Position heraus würde ich sagen, dass es prinzipiell in beiden Bereichen machbar ist und machbar sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere einen Vorteil für sich sieht in der ambulanten Medizin, weil ein klinischer Alltag schon etwas stressiger ist und vielleicht nicht ganz so gut planbar wie eine ambulante Tätigkeit. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es in beiden Bereichen ähnlich ist, was die Chancen einer Frau anbelangt. Ich glaube, dass viele Frauen ihr Licht unter den Scheffel stellen und deswegen sich eher in eine ambulante Tätigkeit zurückziehen und nicht unbedingt in der Klinik bleiben. Letztendlich ist das eigentlich egal. Ja, und Frauen sind vielfach empathischer als Männer im Umgang mit Patienten. Deswegen gehen die vielleicht auch ganz gerne mal in die ambulante Medizin. Aber grundsätzlich sehe ich das im Krankenhaus ganz genauso.
Ich finde es auch gut, dass Sie das angesprochen haben, wenn mal eben doch in der Familie ein Ausfall ist oder ein Kind krank ist, dass man sich gegenseitig ersetzt und füreinander einspringt. Ich denke, das sollten halt eigentlich nicht nur die Frauen sein, sondern die Männer nehmen meiner Meinung nach immer noch zu wenig kindkrank. Ja, da sollte auch eine Gleichberechtigung eintreten, weil wenn jeder mal zu Hause bleibt, ob Mann oder Frau fürs Kind, dann ist es irgendwann auch kein großes Thema mehr. Und ich denke, mehr Selbstverständlichkeit, wie Sie es in Ihrem Team beschreiben, weil irgendwann nivelliert sich das, wenn man füreinander einsteht. Das finde ich ganz gut. Und da würde ich auch zu meiner nächsten Frage kommen. Wann sind denn passende Zeiträume innerhalb der, also gerade der Weiterbildung für Pausen, sei es jetzt für Kind oder Forschung? Also wann kann man denn am besten mal eine gewisse Zeit aussetzen, sei es ein Jahr, zwei oder drei Jahre? Würden Sie sagen, gibt es da überhaupt so einen strategisch sinnvollen Zeitpunkt?
Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also eigentlich ist es relativ egal. Also es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, warte bis zur Fahrradsprüfung, dann ist das hinter dir. Dann hat man einen Meilenstein erledigt und dann ist das abgearbeitet und dann kann man Kinder bekommen. Aber wenn man ganz ehrlich ist und sich mal einmal hinterfragt, kommt ein Kind nie zu Zeiten, weil immer irgendwas anderes gerade wichtiger ist und eher gemacht werden muss oder sonst irgendwie was. Deswegen... Ja, der eine sagt lieber spät und dann ist man länger damit beschäftigt. Der andere sagt am besten direkt im Studium oder kurz nach dem Studium. Ja, dann sind sie schnell aus dem Gröbsten wieder raus. Nee, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also da wüsste ich nicht. Also wenn ich das jetzt bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehe, wann die ihre Kinder gekriegt haben und wie die Elternzeit genommen haben, das ist eigentlich quer durch den Garten alles. Ja, und wie gesagt, also wenn man es wirklich runterbrechen will, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, einmal zu warten bis nach dem Facharzt, bis man die Hürde genommen hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man da jetzt irgendwie sagt, da ist der Zeitpunkt ganz besonders günstig oder ein anderer Zeitpunkt ganz besonders günstig. Ich könnte mir vorstellen, und das ist sicherlich auch so, dass mit Kindern zu Hause lernen schwierig ist, ja, und dass man sich sehr konzentrieren muss, weil die fordern natürlich auch eine ganze Menge. Aber grundsätzlich mal.
Wobei ich finde, es kann auch eine Chance.
Die Entscheidung fürs Kind ist immer das Richtige.
Das auf alle Fälle, wenn man will, sollte man, denke ich, nicht zwingend warten, weil es ja noch andere Erschwernisse geben kann. Und dann habe ich auch gesehen bei vielen Kolleginnen, die hatten Kinder, die waren einfach strukturierter. Also da ging das dann zack, zack, zack. Die Organisation im Alltag war perfekt, minutiös und die hatten ihr Leben echt im Griff. Also da muss man wirklich dann sich ein Beispiel dran nehmen.
Auf jeden Fall. Ich arbeite unglaublich gerne mit Müttern, weil die so strukturiert sind, ja, die wissen ganz genau, ich arbeite 4 Stunden und in diese 4 Stunden muss ich das reinpacken. Viele Mütter arbeiten sehr viel effektiver als bei Frauen ohne Kinder, ja, weil dann vertändelt man hier ein bisschen Zeit oder da ein bisschen Zeit. Also das ist schon total interessant. Die sind sehr viel durchgetakteter.
Ja, das kann man zwangsweise nachvollziehen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, sonst kriegt man das natürlich schwieriger unter einen Hut, ja. Wenn man nochmal so ein bisschen auf den Karriereweg schaut, Frau Abutaya, wir haben ja inzwischen auch verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal, den Weg zur Nephrologin zu begehen, also würden Sie sagen, es macht tatsächlich Sinn, das, was Sie ja auch von sich dargestellt haben, den Vollinternisten zu machen, dann diese Weiterbildung in der Nephrologie anzustreben? Oder sagen Sie, ach, bei dem, wir haben eigentlich den direkten Weg, alles komplett am Ende dann doch gleich den Weg Internist-Nephrologin zusammen zu machen? Und, oder sehen Sie da überhaupt große Unterschiede aus Ihrer Sicht jetzt?
Auf jeden Fall. Also meine Mitarbeitenden, die Nephrologen werden, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, dass die alle den Internisten haben und die entsprechend breite Aufstellung. Unsere Patienten sind multimorbid krank und zwar in jedem Fachbereich. Und kaum jemand nimmt uns unsere Patienten ab, sondern wir müssen sie selber therapieren. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man einen Einblick in die angrenzenden Fachgebiete alle hat. Deswegen lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, dass bestimmte Rotationen gemacht worden sind, dass die tatsächlich eine breite Expertise entwickelt haben im Fachbereich der inneren Medizin, bevor die dann so speziell werden und eben Nephrologen werden und nur noch Nephrologie machen. Ja, zumal bei mir in der Abteilung auch sehr viel allgemeininternistisches Patientengut liegt. Also wir haben nicht nur niereninsuffiziente Patienten bei uns liegen, sondern bei uns liegt wirklich alles. Und deswegen eben wirklich die absolute Notwendigkeit aus meiner Sicht heraus, dass wir eine möglichst breit aufgestellte ärztliche Kollegen haben. Und da gerät tatsächlich leider vieles verloren, wenn man ausschließlich den sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinen Nephrologen macht. Also 3 Jahre Common Trunk und dann 3 Jahre Nephrologie. Also ich gehöre wirklich noch zu denen, die das sehr, sehr propagieren, dass man zunächst den Internisten macht, um dann anschließend Nephrologie weiterzumachen.
Wenn natürlich die Rotation... Ja, das sehe ich insgesamt wie Sie, wenn natürlich die Rotationen gewährleistet sind. Das finde ich toll, das hört sich bei Ihnen so an, als ob es ein gutes Ausbildungskonzept gibt, weil nur dann bringt es einem natürlich was, wenn man jetzt den Internisten macht und immer auf derselben Station dennoch ist, weil man ja dann schon so gut ausgebildet ist und das Zugpferd ist und nicht in die Endoskopien oder wo auch immer hinkommt, dann ist es schwierig und dann ist es, denke ich, auch für manche Assistenzärztinnen schwer durchzuhalten, da muss man schon, denke ich, was bieten. Das finde ich gut, dass Sie das so machen. Und ja, an sich, das große Ziel, wie Sie es auch schon gesagt haben, ist dann der Facharzt und da arbeitet man drauf hin und das ganze Augenmerk liegt da drauf. Und dann geht manchmal das so ein bisschen vielleicht davor verloren, dass man sich Gedanken machen kann, wo will man denn dann hin? Also Fachärztin für Nephrologie und was dann? Wie würden Sie unseren Hörerinnen den Rat erteilen, wann schaut man sich um, wie schaut man sich um, was ist rechtzeitig oder wie kann man überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln, nach dem Facharzt, was ist dann so meins, wo soll ich hingehen?
Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man den Kolleginnen die Möglichkeit gibt, sich verschiedene Arbeitsfelder mal einmal anzuschauen. Und das heißt also, dass man auch mal Zeit in der ambulanten oder teilstationären Dialyse verbringt, dass man eben nicht nur mit den akuten Dialysepatienten unterwegs ist, dass man ihnen möglicherweise auch die Gelegenheit gibt, mal in einem Transplantationszentrum für 6 Monate zu arbeiten, dass man eben auch die Transplantmedizin einmal betrachtet und durch viele, viele Gespräche letztendlich bekommt man dann schon im Endeffekt raus, wo möchte der Kollege oder die Kollegin dann hin. Und wo sehen die ihr Hauptarbeitsgebiet? Ja, viele sind ehrlicherweise der Meinung, ach, ich bleibe anschließend noch ein bisschen im Krankenhaus, dann kann ich noch ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und dann kommt doch so ein einschneidendes Lebensereignis dazu, wie zum Beispiel eine Hochzeit und Kinder. Und dann wechseln sich doch sehr schnell die Arbeitsfelder, dass man dann sagt, ach, vielleicht mache ich doch jetzt ambulante Medizin, weil ich mir das da ein bisschen freier einteilen kann. Mir dann die Nachtdienste nicht mehr dazukommen oder Wochenenddienste dazukommen. Oder man hat halt nur noch einen Samstag im Monat Dienst, weil sich das dann da auf mehrere Schultern verteilt. Also das ergibt sich in aller Regel dann von selber, wo man seine eigene Zukunft oder wo die Kollegin ihre eigene Zukunft sieht. Aber ich muss denen natürlich vorher im Laufe ihrer Aus- und Weiterbildung die Möglichkeit verschaffen, einen Einblick zu bekommen in die unterschiedlichen Teilbereiche. Da ist es ja für viele Kollegen im Krankenhaus völlig unvorstellbar, dass man einen Patienten sieht und ohne Labor wieder nach Hause schickt. Ja, da muss ich die hinführen. Das geht dann wirklich gut über die teilstationäre Dialyse, wo ich dann sage, Leute, ihr seht die 3-mal in der Woche. Ja, ihr müsst nicht sofort mit einem Antibiotikum da zu Rande kommen, bloß weil er sagt, ich habe jetzt gehustet. Ja, und man muss auch nicht sofort einen CRP machen mit Blutkulturen, sondern man kann sich das mal einmal angucken, weil der ist übermorgen schon wieder da. Ja, und da muss man so ein Fingerspitzengefühl für entwickeln, dass das passt und dann den Patienten angucken und ihn untersuchen und dann vielleicht auch mal ein bisschen breitere Schultern bekommen, den Patienten so wieder nach Hause zu schicken und zu sagen, wir gucken beim nächsten Mal erst nochmal, ob da irgendwie was passiert oder nicht. Und da muss man die wirklich ganz peu à peu hinführen und da sieht man dann auch relativ schnell schon, ob das jemand ist, der was für eine ambulante Praxis ist oder ob der tatsächlich lieber im Krankenhaus aufgehoben ist und da noch ein paar Jährchen bleibt und sich dann irgendwie verändert.
Ja, ich finde, Sie haben auch gut die Facetten unserer Arbeit beschrieben. Also wir haben ja sehr viel dabei, also die Basis innere Medizin, dann bis hochspezialisiert in die Transplantationsmedizin, dann wieder zurück zur Dialyse, zu fast einer hausärztlichen Versorgung, die Patienten, die wir 3-mal die Woche sehen. Also da dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Und ich denke auch, man muss alles mal gesehen haben, um zu wissen, was einem liegt. Irgendwann macht man Dialyse und denkt auf einmal, ach ja, ich dachte nie, ich kann Hausarzt werden, aber unsere Patienten so 3-mal die Woche, das ist total in Ordnung für mich. Was ich auch noch wichtig finde zu sagen ist, Man traut sich manchmal die ambulante Medizin noch nicht zu, aber das bedeutet nicht, dass man nicht nach dem Facharzt auch in der Praxis noch gut was lernen kann. Also manchmal ist man dann vielleicht erst so ein bisschen raus aus diesem ja, Nachtdienst-Wochenendsystem und kommt so ein bisschen zur Ruhe und kann dann auch sein ambulantes Wissen oder sein Dialysewissen nochmal richtig intensivieren. So ging es mir jetzt in den letzten 1-2 Jahren, dass ich da in der Niederlassung dazu gekommen bin, wirklich nochmal ganz konkret die Leitlinien durchzuarbeiten, Calciumphosphat, Haushalt, alles wirklich so ins Detail erst zu erschließen. Also das muss man wissen, das sollte einen nicht davor abhalten, wenn man denkt, dass man ja noch gar nicht so viel Erfahrung hat, auch die Erfahrung gegebenenfalls, wenn es einem liegt, ambulant zu sammeln.
Da haben Sie auf jeden Fall recht. Ich betrachte das natürlich immer aus der Perspektive des Krankenhausarztes, als den sehe ich mich tatsächlich auch, wenn ich 2-mal pro Woche eine recht große Ambulanz habe. Ja, ist es halt doch irgendwo was anderes, als wenn man jeden Tag und immer ausschließlich ambulante Medizin macht. Ja, und ich habe jetzt eben eine Jobsituation, die ich total liebe. Ich kann, das setze ich jetzt einmal sehr bewusst in Anführungsstriche, Rosinen picken, ja, und kann überall genau das machen, was mir sehr viel Spaß macht und nehme da tatsächlich immer das Beste raus und betreue hier auf die Art und Weise meine Patienten so, dass ich da selber zu stehen kann. Ich wickel vieles ambulant ab, also ich nehme gar nicht unbedingt jeden Patienten, der hier bei mir in der Ambulanz auftaucht, stationär auf, um da irgendwelche Abklärungen zu machen. Man kann vieles ambulant machen, es wird tatsächlich viel zu wenig ambulant gemacht und es wird viel eingewiesen, was woanders gut abgeklärt werden kann, auch in vernünftigen Zeitrahmen abgeklärt werden kann. Insofern ja, auch ein großes, dickes Plus für die ambulante Medizin. Aber manches Mal gehört tatsächlich ein breites Kreuz dazu, das auch ambulant zu machen.
Ja, das und es ist auch teilweise schwer. Also wir sind ja ein größeres Zentrum, gibt es natürlich auch einige noch in Deutschland, die das Glück dann haben, ihre Patienten einzuweisen und mitzubetreuen, auch konsiliarisch im Krankenhaus nephrologisch tätig zu sein. Sehr, sehr unterschiedlich, wie groß die Niederlassungen in Deutschland sind. Aber wenn man nicht vor Ort ist, muss man natürlich so ein bisschen anders für seine Patienten kämpfen oder hat nicht immer direkt den unmittelbaren Einfluss, wie sie jetzt mit ihrer eigenen Abteilung. Das ist natürlich klar. Und was ich nochmal aufgreifen wollte jetzt eben, dass Sie vorher schon beschrieben haben, dass die Nephrologie von der Empathie lebt. Unsere Patienten sind extrem krank, haben viele Jahre Krankheitsgeschehen hinter sich, vor sich. Ich denke, das kommt vermutlich auch vielleicht der weiblichen Herangehensweise an die Medizin entgegen. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Es gab ja so eine Veröffentlichung, ich glaube im Ärzteblatt war das, dass Frauen im Durchschnitt mehr Zeit für den Patienten aufwenden, also Ärztinnen, gründlicher und empathischer arbeiten, was, glaube ich, der Nephrologie sehr zugutekommt, eben was Sie schon beschrieben haben, auch ein bisschen Tüftelarbeit, dranbleiben, immer wieder zum Patienten hingehen. Was sagen Sie dazu?
Auf jeden Fall. Wir entwickeln ja alle Kontakte zu unseren Patienten und gehen auf die ein. Ja. Wir sprechen mit denen, wir sprechen über die Familie mit denen. Ja. Und das machen die häufiger mit uns Frauen als mit Männern, dass die von ihren Kindern oder Enkelkindern erzählen und dass dann da Fotos gezeigt werden. Und da entwickelt man ein ganz anderes Gefühl für diese Leute und sieht dann eben auch durchaus ein bisschen schneller, wenn da irgendwelche Krankheiten im Anflug sind oder wenn da jemand auf einmal Gewicht verliert oder wo sich ein Gesicht verändert oder wo ein Blick anders wird, im Sinne von, ah, da ist irgendwas zu Hause los. Oder auch nicht. Und das sind so Sachen, wo man so unterschwellig das eine oder andere mitbekommt bei den Patienten und dementsprechend dann auch anders darauf reagiert, als es sicherlich manch ein Mann macht. Ja, ich stürze mich nicht nur auf die körperlichen Symptome bei irgendwelchen Krankheiten, sondern man sieht es häufig auch am Blick. Ah, da tut sich was bei dieser Vaskulitis irgendwie. Hat er jetzt doch Gelenkschmerzen, die er mir nicht erzählt hat und fragt dann doch irgendwie doch mal anders nach. Und hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber oftmals ist das wirklich ein bisschen feinfühliger. Nichts gegen Männer, Gottes Willen. Aber es... Vielleicht ist es auch einfach das Bauchgefühl, was da hilfreich ist, ja?
Ich glaube, das können die meisten Männer schon nachvollziehen, dass Frauen an bestimmten Stellen mit einem anderen Feingefühl oder Gespür rangehen können. Es ist ja auch gut, dass es Unterschiede gibt. Das muss man ja einfach auch mal sagen, ja? Mich würde mal nochmal interessieren, Sie haben ja jetzt wahnsinnig viel auch von dem erzählt, was Sie tun, und es geht ja auch sehr viel darum, dass man da auch das macht, was einen zufrieden macht, ja? Also so vielleicht so mal so die Pauschalfrage, wann sind Sie sich denn so im Alltag sicher, dass Sie das Richtige gemacht haben, dass Nephrologie die richtige Wahl für Sie war?
Wenn es um meine medizinische Ausbildung und meine medizinische Tätigkeit geht, tatsächlich jeden Tag. Kann ich nicht anders sagen. Ich mache meinen Beruf unglaublich gerne. Ich habe da total viel Freude dran. Ja, und das ist mein Leben. Ja, und ich würde es nie anders machen. Ich würde immer wieder den gleichen Weg gehen. Auf jeden Fall. Also das kann ich mit Fug und Recht und aus vollstem Herzen sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Berufswahl. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fachgebiet, mit all den Möglichkeiten, die man mir hier gibt, die ich hier habe. Ich habe hier bei uns am Haus eine extrem große, in Anführungsstrichen, Spielwiese. Wir sind in der Kinderheilkunde, wir sind mit den interdisziplinär mit den Neurologen unterwegs, wir sind mit den Psychiatern unterwegs, wir haben eine umfangreiche Vernetzung hier in sämtliche Abteilungen und überall ist unsere Expertise gefragt und es ist einfach schön, was solche Zusammenarbeit mit sich bringt und ich würde es immer wieder machen. Es gibt sicherlich Sachen in meinem Alltag, die ich nicht schön finde, ob das jetzt administrative Aufgaben sind oder all das, was uns so eine Klinikverwaltung oder wer auch immer aufbürdet und aufbrummt. Ja, aber meine medizinische Tätigkeit würde ich immer wieder so machen. Jeden einzelnen Tag.
Ich finde, das hört sich richtig gut an und das ist auch, denke ich, gut für viele Assistenzärztinnen, das so zu hören aus voller Brust, die zwischendurch vielleicht doch mal ein bisschen Motivationsproblem haben oder denen die Kraft zwischendurch ausgeht, dass man einfach durchhält. Und dann halt doch seine Erfüllung da finden kann, ja, und seinen Spaß jeden Tag, finde ich auch, so geht es mir auch, jeden Tag gibt es irgendwas richtig, richtig Gutes, wo man was irgendwie toll herausgefunden hat, was für den Patienten bewegen konnte, wo man einfach dann glücklich ist, dass man den Weg so gegangen ist. Und ja, mit diesem tollen, positiven Endfazit sind wir schon quasi am Ende unserer Podcast-Folge und ja, ich finde es ganz, ganz toll, das Gespräch mit Ihnen, das wir heute hatten, dass Sie uns auch so ein bisschen berichtet haben, wie es bei Ihnen läuft, dass Sie viele Frauen in der Anstellung haben, Teilzeitmodelle umsetzen, so alternative, individuelle Wege, ja, dass man da weiß, das kann sich verändern, das muss sich verändern. Wir haben da eine richtig große Chance, noch deutlich mehr Potenzial zu schöpfen. Ja, und die Medizin einfach und die Nephrologie da positiv zu beeinflussen und die Frauen noch ein bisschen zu empowern und in den Vordergrund zu bringen, weil da ganz, ja, ganz viel Positives schlummert. Also vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.